Hallo Nathalie.
Hi Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sitzen, denn viele wissen ja, wenn wir beide hier zusammensitzen und ihr unsere beiden Stimmen hört, dann ist wieder Challenge Time. Das ist ja das Format, was wir seit Februar mittlerweile machen, die Challenge-Monate. Und diesen Monat war der Aktien-April. Ja, ihr habt nicht so viel von uns gehört diesen Monat. Zum Beispiel, als wir den Meal Prep March gemacht haben, waren wir deutlich aktiver. Da haben wir auch mal unser Essen geteilt, unsere Fortschritte. Habt ihr nicht so viel von uns gehört? Ja, wir müssen am Anfang der Folge tatsächlich beichten, denn ich würde sagen, der Aktien-April ist ein bisschen gescheitert. Wir müssen es am Anfang, glaube ich, so klar raussagen, oder?
Du.
Ja, wirklich. Also nochmal zur Zusammenfassung, was war eigentlich der Plan? Wir wollten natürlich nicht jetzt unser Geld direkt in Aktien investieren. Wir wollen natürlich nicht auf Risiko gehen, sondern wir hatten die Idee, es zu simulieren. Das heißt, wir wollten in eine Art Planspiel gehen. Da gibt es ja im Internet verschiedene Möglichkeiten, wie man fiktiv auch in Aktien investieren kann, um einfach zu sehen, hätte ich mein Geld dort reingesetzt, wo wäre ich zum Beispiel in einem Monat? Das war ja unser Ziel quasi, für einen Monat mal zu betrachten, wie viel Geld können wir mit unserem fiktiven Investment machen und das auch so eine kleine Challenge gegeneinander sein sollte. Wer schafft es, besser zu investieren und worauf haben wir da geachtet? Das war die Idee. Aber es gab verschiedene Gründe, warum es einfach diesen Monat nicht geklappt hat. Vielleicht magst du mir mal erzählen, was so deine Gründe waren, warum es einfach diesen Monat nicht reingepasst hat.
Das Leben kam einfach dazwischen. Also irgendwann am 11. April gemerkt, oh ja, Aktien-April. Überhaupt einen Plan machen, weil man muss ja auch irgendwie, man kann ja nicht einfach irgendwas kaufen, wir wollten ja schon irgendwie einen Mehrwert liefern. Ne?
Ja.
Und dann irgendwie festgestellt, oh, da waren noch die Feiertage dazwischen und alles.
Genau.
Und es ist dann doch umfangreich, weil wir hatten ja überlegt, eventuell so 50.000 Euro fiktiv anzulegen.
Mhm.
Und dann, genau, würdest du es ja auch nicht alles in ein Unternehmen packen, sondern irgendwie ne,
ja.
strategisch anlegen und das also komplett unterschätzt, wie viel Zeit das dann auch in Anspruch nehmen wird. Ne?
Ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen bei den Gründen. Und wir dachten aber, genau das ist ja eigentlich das, was wir herausfinden wollen. Was steckt dahinter? Wonach trifft man diese Wahl? Aber auch wie viel Zeitinvestment und welche Gedanken stehen hinter dem Investment in Einzelaktien? Und genau dieses Learning haben wir für euch mal aufgearbeitet. Und ich glaube trotzdem, dass wir deswegen einen coolen Mehrwert aus dieser Folge ziehen können, weil wir durch dieses Scheitern uns nochmal noch stärker mit Aktien auseinandergesetzt haben. Und vor allem du, Nathalie, hast ja auch mal so eine Aktienanalyse gemacht. Ein kleiner Teaser, das kommt später. Aber ich glaube, bevor wir jetzt die ganze Zeit über Aktien reden, lass uns mal richtig basic einsteigen. Was sind eigentlich Einzelaktien? Warum sind sie eigentlich reizvoll? Warum sollte man vielleicht oder auch nicht in diese investieren? Und mal so eine kleine Einordnung, für wen das auch vielleicht geeignet ist. Vielleicht magst du ja einfach mal mit einer kleinen Definition von Einzelaktien anfangen.
Klar, gerne. Also ja, wenn du eine Aktie kaufst, dann kaufst du ja im Endeffekt einen Anteil, wirklich einen Mikroanteil von einem Unternehmen. Und ja, beispielsweise, wenn du jetzt eine Aktie von Apple kaufst, dann bist du Mini-Besitzer von dem Unternehmen Apple und kannst dann halt auf zwei verschiedene Arten Geld verdienen. Also entweder, wenn natürlich der Kurs der Aktie steigt, also das ist der eine Weg, oder aber auch, es gibt Aktien, die Dividenden ausschütten. Das heißt, du könntest dann zum Beispiel quartalsmäßig mal eine Auszahlung bekommen. Klingt ja erstmal ganz simpel. Genau, aber du weißt natürlich auch immer nie, wie die Unternehmen sich entwickeln. Sie können gut performen, schlecht performen. Das ist immer noch mal so ein gewisses Thema dann, ne?
Absolut, das ist es letztendlich. Das heißt, genau das macht ja eigentlich auch den Reiz aus, dass du nie weißt, was ist das nächste Apple. Denn logischerweise, heute wissen wir, es ist ein etabliertes Unternehmen. Wenn wir heute in den Markt reingehen, kostet ein Anteil, ein Aktienanteil schon recht viel. Aber vor vielen Jahren, als Apple noch nicht, sag ich mal, Marktführer auf seinem Gebiet war, waren die Anteile recht günstig zu kaufen, als es noch ein kleines Garagenunternehmen war und niemand wusste, ob sie durch die Decke gehen. Und das ist ja genau der Moment, wo man im besten Fall in Aktien investiert, wenn sie am Durchstarten sind. Aber wir haben ja alle keine Glaskugel und wissen ja im Endeffekt gar nicht, ob ein Unternehmen durchstartet und wenn ja, wann. Und das ist halt dieses große Thema Markttiming. Du musst den richtigen Moment catchen. Und in der Regel schaffen das nicht Leute, die sich komplett gar nicht mit Wirtschaft und Politik auseinandersetzen, sondern Menschen, die im Thema drin sind, die auch Bock haben, richtig viel Zeit reinzustecken. Und das macht natürlich auch den Reiz raus, zu sagen, ich bin die Person, die das nächste Apple herausgefunden hat und habe da einfach alles auf eine Karte gesetzt und bin damit vielleicht Millionärin geworden. Aber da muss man ja sagen, da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber geredet, dann geht es halt wirklich in diese Richtung Gambling, Glücksspiel, weil diese Garantie, dass ein Unternehmen durch die Decke geht, die gibt dir ja niemand.
Mhm.
Und das ist ja der Reiz, aber vielleicht auch ja, das große Risiko dahinter, oder?
Das kann man ja auch noch mal ein bisschen abwägen. Also entweder sagst du, du machst halt nach Bauchgefühl und investierst dann halt in Anführungszeichen das nächste Apple. Du kannst natürlich auch immer noch alles analysieren, aber selbst wenn du das Unternehmen komplett durchanalysierst, du hast ja nie volle Informationen, was passiert in diesem Unternehmen eigentlich, was plant es langfristig. Also du hast immer einen Informationsnachteil. Also es ist immer am Ende eine Wette, kann man schon sagen,
Auf jeden Fall, 100%. Und das heißt ja auch nicht, dass man nur das macht. Schlaue Anlegerinnen und Anleger investieren natürlich so oder so breit gestreut in verschiedene Anlageklassen mit verschiedenen Budgets. Und man würde ja auch nicht, nur weil man 100%iges Vertrauen in eine Aktie hat, nur in diese investieren. Das wäre ja schon mal grob fahrlässig. Das heißt aber trotzdem, je mehr du in ein einzelnes Unternehmen investierst, desto größer ist dein sogenanntes Klumpenrisiko. Weil du einfach keine Streuung hast. Heißt, wenn das in den Bach runtergeht, hast du im besten Fall noch ganz viele andere Werte, auf die du zurückgreifen kannst, die nicht davon beeinflusst werden. Das ist ja das, was nachher Sicherheit beim Investieren letztendlich bringt. Genau, aber du hast ja schon richtig gesagt, es gibt ja auch Tools, wie man Einzelaktien bewerten kann. Und das sage ich mal auch als Otto-Normalanlegerin, ohne dass du jetzt Mitarbeiterin von einem dieser Unternehmen sein musst. Und das finde ich total spannend, weil damit hast du dich ja dann nochmal diesen Monat oder den letzten Monat durchaus mehr auseinandergesetzt. Und das finde ich richtig spannend, wenn wir mal einen Einblick von dir bekämen, wie man denn da so rangeht. Also wenn die Hörerinnen heute sagen, ich finde es trotzdem irgendwie spannend und ich möchte es gerne einfach nur mal probieren, dann wollen wir ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Anhaltspunkte bieten, wo man denn da ansetzen kann, wenn man sich dafür interessiert.
Na klar, können wir auf jeden Fall reingehen. Also genau, also erstmal muss man natürlich überlegen, wo möchte man überhaupt reininvestieren? Also muss erstmal überhaupt eine Aktie finden, die du analysieren möchtest. Und da, ich sag mal, kann man immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und schauen, okay, was nutze ich denn im Alltag? Also genau, was für Geräte, Dienstleistungen etc. Oder Konsumgüter nutze ich jeden Tag? Da könnte man natürlich auch überlegen, ist das auch stellvertretend für die restliche Bevölkerung oder so. Man kann auch Aktien-Screener nutzen, also das sind so Tools, wo man sich dann halt nach Branchen, nach Ländern Unternehmen.
Cool, also da gibt es auch frei verfügbare Webseiten, die kostenfrei sind, die man einfach nutzen kann.
Genau, zum Beispiel OnVista, also da gibt es verschiedene Tools auf jeden Fall. Theoretisch kann man sich auch mal bei ChatGPT mal was rausspucken lassen vielleicht.
Ja.
Also man muss aber viel recherchieren
und einfach gucken. Ja klar, immer doppelt checken, nicht auf einer Seite vertrauen im besten Fall, sondern ein bisschen tiefer reingehen.
Genau. Und auch, ich sag mal, offen sein für vielleicht Unternehmen, wo man sich auch ein bisschen reinlesen möchte und so. Oder halt auch Nachrichten gucken, ne? Also wenn es vor allem jetzt auch so ein bisschen um Trends geht, wie das nächste Apple, vielleicht mal schauen, okay, gibt es irgendwelche neuen Unternehmen, die an die Börse gehen, die spannend sein könnten? Oder gibt es irgendwelche Veränderungen politischer Natur oder, keine Ahnung, dass irgendein Trend vielleicht nochmal aufkommt etc., dass man einfach da informiert ist und sich da interessiert. Und dann, hat man dann irgendeine Aktie gefunden. Also ich kann da vielleicht mal erzählen, wie ich zu meiner Aktie kam. Ich
habe nämlich
tatsächlich...
Find my Aktie, die neue Matching Börse. Vielleicht sollten wir da rein investieren.
Ja, wer weiß.
Okay.
Genau, investiert in unser Startup. Nein, Spaß. Also ich habe tatsächlich, also es kann auch total organisch kommen. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt bei meiner Aktie und habe erstmal recherchiert und geguckt, sondern das kam, ich war beim Fußball in Jena und da hat FC Carl Zeiss Jena gespielt. Also das ist der Verein.
Carl Zeiss Jena,
Genau, also Carl Zeiss ist im Namen sogar drin und überall im Stadion steht halt Carl Zeiss. So. Genau, und dann saß ich da. Es war ein schöner Tag, sonnig und dann habe ich da so geguckt und dann habe ich so philosophiert, Carl Zeiss, Optiken, die machen Optiken, Linsen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, weil das sind ja an sich Dinge, die man ja immer braucht, also für Kameras, für irgendwie Sensorik, für Medizintechnik. Und dann habe ich Isa geschrieben, Isa,
deine Meinung. Unsere liebe Kollegin Isa interessiert sich nämlich sehr stark für Aktien, muss man dazu sagen. Die hat uns natürlich auch bei der Recherche und Aufarbeitung sehr viel Unterstützung gegeben. Da müssen wir auf jeden Fall Credits geben, denn die ist bei uns im Team, würde ich sagen, so der größte Aktien-Nerd. Und da steht sie auch zu. Also bist du da direkt auf sie zugekommen und hast gesagt, was ist denn das eigentlich? Und wie sieht die Aktie von Carl Zeiss aus oder wie war das?
Ja, ich habe gesagt, was ist da, so deine Meinung dazu auch?
Ja.
Ne? Also so generell in diese Art von gut irgendwie zu investieren und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich auch während des Fußballspiels schon angefangen zu recherchieren.
Das also war so spannend, das Fußballspiel.
Ich war da für die Vibes, ich habe für keinen Fußball. Das ist wirklich nicht so, das ist auch total lustig, weil es wurde im Fernsehen gestreamt.
Ach was, war das so ein Erste Liga-Verein oder so?
Nee, es war nicht Erste Liga, es war irgendwas Kreis. Wir haben, ich weiß nicht mal,
gegen wen. War das so ein lokaler Fernsehsender oder so?
Ja, ich glaube, der MDR oder so hat das gestreamt.
Nein.
Und das Ding ist, wir standen halt direkt in der Fankurve da, also da hinterm Tor. Das heißt, man hat uns die ganze Zeit gesehen und man hat nur gesehen, wie meine Freundin die ganze Zeit so. Und alle sind voll gespannt auf das Spiel. Und naja.
Wie witzig.
Aber genau, ich habe mich dann gedanklich anderweitig beschäftigt. Genau, da habe ich herausgefunden, dass die Carl Zeiss-Gruppe selber gar nicht börsennotiert ist, sondern die ist in der Hand von einer Stiftung. Aber die Carl Zeiss Meditech AG, also die Medizintechnik-Tochterfirma, die ist an der Börse. Und die habe ich dann analysiert. Also das kurz zum Weg dahin.
Ey, ich liebe schon den Aufbau dieser Story. Das kann ja nur toll werden.
Ja, also genau, dann ging die Reise los. Also es gibt ja auch verschiedene Arten, wie man so eine Aktie analysieren kann. Also es gibt einmal die Fundamentalanalyse. Da schaut man zum Beispiel wirklich von Grund auf, was macht dieses Unternehmen, versteht das Geschäftsmodell und wie das Unternehmen Geld verdient. Man kann auch noch technische Analyse machen, also da guckt man wirklich auf den Kursverlauf, dass es dann eher wirklich so komplett zahlenbasiert, wie der Chart aussieht und gar nicht mehr so tief ins Geschäftsmodell rein. Mhm. Es gibt da verschiedene Makroanalysen, die man auch machen kann von bis, also da sprechen wir schon von Analysen, die vielleicht so Menschen aus dem, die da wirtschaftlich, also da auch anarbeiten in diesem ganzen Segment, dann nochmal ein bisschen mehr Insights haben.
Mhm.
Aber das Naheliegendste ist einfach die Fundamentalanalyse, weil da so ein bisschen der Konsens ist, nicht nur zu schauen, ist die Aktie gerade billig, lohnt es sich reinzusteigen, um da möglichst viele Gewinne mitzunehmen, sondern auch, was macht dieses Unternehmen eigentlich? Ist das langfristig ein sinnvolle Aktie, wo man rein investieren kann?
Auf jeden Fall, das muss man ja auch immer betrachten. Ne? Ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die einfach zwischenzeitlich trenden, weil die Nachfrage da ist, weil es vielleicht ein Social-Media-Trend ist oder weil es einfach in der Welt gerade irgendwie gebraucht wird. Aber man muss ja immer überlegen, hat dieses Unternehmen und das Geschäftsmodell langfristig auch Halt? Ne? Wird es irgendeinen Grund geben, keine Ahnung, Technisierung, künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass dieses Unternehmen irgendwann obsolet wird oder dass ein Trend vorbeigeht, dass einfach irgendwas mit der aktuellen Mode zum Beispiel zu tun hat? Das sind echt viele Überlegungen, die man sich da machen sollte. Ne? Gerade, vielleicht kannst du da später nochmal drauf eingehen, ob es auch Sinn macht, sich eine Aktie für immer, sage ich mal doof, bis zur Rente zu sichern oder ob es Sinn macht, die auch kurzfristig zu verkaufen. Vielleicht können wir darauf nochmal später drauf eingehen, wie man dann auch mit dem Handel da weiter verfahren sollte.
Definitiv, das können wir auf jeden Fall machen.
Yes.
Genau, dann kommen wir erstmal zu dem Weg, wie wir da überhaupt erstmal kaufen, damit wir verkaufen können. Aber erster Schritt, wie ich schon gerade erzählt hatte, ne, verstehe das Geschäftsmodell. Also viele Menschen machen einfach den Fehler, dass sie Aktien kaufen, ohne zu wissen, was da eigentlich genau passiert. Also welche Produkte, Dienstleistungen werden hergestellt oder verkauft? Mhm. Wer sind die Kunden auch? Ist das, wie du schon sagst, ne, Trendthemen, ist das Produkt noch in 10 Jahren gefragt? Mhm. Also wenn man sagt, man will es vielleicht ein bisschen langfristiger machen und eher weg vom Daytrading zum Beispiel, dann soll das natürlich auch irgendwie auch langfristig laufen können. Gibt es Trends, die helfen oder schaden? Und wenn man da sagt, okay, ich check schon, was die machen, dann kann man halt wirklich ein bisschen mehr in die Analyse reingehen und dann gucken auch, ne, also wie viel Umsatz macht das Unternehmen? Nicht nur der Umsatz ist auch wichtig, sondern auch der Gewinn. Also am Ende des Tages Umsatz kannst du ja immer schön haben, aber wenn du am Ende alles sozusagen verprasst sozusagen, weil du halt irgendwie oder Schulden hast auch noch, dann bringt dir das auch nicht so viel. Deswegen auch immer auf den Gewinn gucken. Also da kann man auch so pauschal sagen, wenn ein Unternehmen mehr verkauft, aber also an sich der Umsatz steigt, aber trotzdem gleichzeitig weniger verdient, also weniger Gewinn auch hat, kann es auch ein Warnsignal sein. Ne? Also keine Ahnung, steigen die Kosten bei der Produktion oder gibt es einen Preisdruck bei der Konkurrenz oder sind die einfach ineffizient? Also an solchen ganzen Zahlen kann man das auch so ein bisschen festmachen.
Mhm. Also wir können schon mal mitnehmen, es ist eine sehr analytische Sache und kein Nebenbei-Hobby. Ich sitze mal beim Arzt im Wartezimmer und scroll mal und ach, die Aktie sieht ganz nett aus. Da sind wir auf jeden Fall nicht. Und das ist, glaube ich, auch schon mal, was man jetzt schon festhalten kann. Es muss echt viel Zeit, Fleiß und Schweiß reinfließen, eine richtige Auswahl zu treffen. Klar kann man auch Glück haben, aber im besten Fall wollen wir ja hier uns deutlich abgrenzen mit dem Investieren vom Glücksspiel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und da muss man auch ein gewisses Interesse auch haben an vielleicht wirtschaftlichen Themen. Also sagen, man guckt sich da auch mal irgendwie eine Jahresbilanz an von einem Unternehmen und versteht auch ungefähr, was da drin steht. Also kann man sich natürlich auch gut reinfuchsen, wenn man sagt, man hat Interesse. Aber ja, es ist halt nicht so oberflächlich, genau.
Mach weiter, ich bin ganz bei dir.
Also es gibt ja noch so ein paar Kennzahlen, die man wirklich auch sehr schnell recherchieren kann, worauf man auch gucken kann. Also einmal gibt es die KGV, also das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das zeigt am Ende, wie teuer eine Aktie ist im Verhältnis zum Gewinn. Also so als Beispiel, wenn eine Aktie 20 Euro kostet und das Unternehmen 1 Euro Gewinn pro Aktie macht, dann liegt das KGV bei 20. Und das heißt, du zahlst quasi das 20-fache des Jahresgewinns für diese Aktie. Und da kann man immer gucken, okay, wo befinden wir da uns? Wenn man sagt, unter 12-15% ist das KGV, dann sagt man, es ist eher günstig oder eher fair vom Preis her. Und ein hohes KGV beginnt ab über 20, über 25. Da sagt man, okay, vielleicht ist die Aktie doch etwas teurer. Wobei man da auch nicht immer sagen kann, man guckt halt nur auf das KGV, weil das kann ja natürlich auch sein, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, was gerade sehr stark gefragt ist. Dementsprechend ist das KGV hoch, kann es ja trotzdem profitabel sein. Also das ist eine Kennzahl, die man nicht alleine
nicht isoliert, nur, ne? Das ist der, ist der Mix draus. Und das KGV, wo kann ich das zum Beispiel nachlesen, wenn ich jetzt sage, okay, das möchte ich mal herausfinden bei den Unternehmen, die mich interessieren?
Mhm. Auch bei solchen Aktien-Screening-Seiten.
Okay, das heißt, die Zahl merken wir uns schon mal, die Kennzahl.
Mhm. Genau.
Was spielt noch rein?
So, dann kommt das nächste, das ist die PEG Ratio, also das ist die Price oder Earnings to Growth Ratio.
Also PEG, genau.
PEG, genau. Mhm. Und das setzt halt die KGV ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. Da kann man auch einfach relativ einfach sagen, wenn die PEG unter 1 liegt, ist es oft günstig, zwischen 1 und 1,5 ist es fair und über 2 ist es eher teuer.
Mhm.
Genau, und dann kannst du halt erkennen, ob du halt für das Wachstum zu viel zahlst oder nicht.
Also ob es angemessen ist, sag ich mal, der Preis. Ne? So wie wir auch im Supermarkt entscheiden, keine Ahnung, wie viel darf eine Zucchini oder wie viel darf eine Milch gerade kosten, dass man da einfach ein Verhältnis hat, dass nachher Kosten und Nutzen ins Verhältnis gesetzt werden von dem Produkt, was ja im Endeffekt egal ist, ob es ein Supermarkt, Lebensmittel oder ob es eine Aktie ist.
Mhm.
Kann man das so zusammenfassen?
Kann man so als Metapher ganz gut denken.
Okay, sehr gut.
Ja, genau. Und dann kommen wir auch schon, wie ich schon meinte, zu den Bilanzen.
Ja.
Also genau, guck mal, wie viel Eigenkapital hat das Unternehmen. Also es ist halt am Ende des Tages das Vermögen des Unternehmens minus die Schulden. Und viel Eigenkapital bedeutet einfach, dass das Unternehmen eigentlich eine gute Stabilität hat. Genau.
Mhm.
Dann Debt to Equity, also das zeigt das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Mhm.
Je niedriger natürlich, desto solider.
Absolut.
Ja, desto riskanter. Ja, und auch den Free Cashflow kann man sich angucken. Also das ist das echte Geld, das auch nach den Investitionen übrig bleibt. Da sagen halt viele Profis, dass der Cashflow eigentlich noch ehrlicher ist als der Gewinn, weil Gewinne kann man bilanztechnisch beeinflussen und den Cashflow nicht.
Ja.
Also da kann man auch nochmal ein bisschen reinluschern. genau, und dann wäre das erstmal tatsächlich zu den Zahlen erstmal das Wichtigste.
Reicht, glaube ich, auch. Also, wir haben vielleicht schon den Großteil der Frauen, die uns zuhören, da auf jeden Fall inhaltlich nicht verloren, aber dass sie sagen, ey, wenn das alles notwendig ist, vielleicht ist in Einzelaktien dann doch nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Also ich sehe ja schon, du brennst da voll für und ich glaube auch, dass es bestimmt ein, zwei andere Frauen da draußen gibt, die das ähnlich sehen, auch bestimmt ein paar mehr. Aber ja, man muss da Bock drauf haben. Es ist gar nicht, dass ich irgendwem die Fähigkeit hier absprechen würde, das zu verstehen. Ich glaube auch, dass ich das alles, wenn ich mich so intensiv damit beschäftigt hätte wie du, das auch verstehen kann. Aber man muss ja auch Bock drauf haben, ne? Und das ist ja das Ding, wie praktikabel sind letztendlich Finanzen und Finanzprodukte für dich im Alltag? Und ich glaube, die meisten auch, die uns hören und die sich auch bei uns für die Beratung melden, haben einfach auch ein busy life, haben, keine Ahnung, einen Vollzeitjob, haben Kinder, haben irgendwie Haushalt, haben Hobbys, haben Freunde. Und das noch nebenbei zu machen, würde ich sagen, kann für die ein oder andere auf jeden Fall den Rahmen sprengen.
Ja, also da sagst du auch was mit dem Hobby, ne? Aber
ja.
Des Tages, ja, wenn du sagst, du hast halt andere Hobbys, für die du dir gerne Zeit nehmen möchtest, das sind deine Prioritäten, weil das am Ende auch ein Hobby eigentlich dann ist.
Ja, voll.
Also, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht hochgerechnet in Stunden, aber schon ein paar Abende, wo man irgendwie Nachrichten dann durchliest oder also den Großteil der Analyse habe ich an einem, weiß nicht, in 3 Stunden oder 4 Stunden an einem Sonntag gemacht. Also das ist halt wirklich so, man hätte da auch irgendwie, weiß ich nicht, zeichnen können oder lesen können.
Ja, genau, es ist im Endeffekt ein Hobby, nur weil es ein Hobby ist, was dir vielleicht auch Geld bringen kann, wenn du es schlau anstellst, heißt es ja nicht, dass es dann ein Job ist oder ein Nebenjob, sondern es ist dann immer noch ein Hobby, weil du gerne Zeit rein investierst.
Mhm.
Und das muss man wollen. Ich glaube, wer da keine Lust drauf hat, für den sollte es dann vielleicht nicht der Weg des Investments sein. Weil wenn man sich dahin quält, dann gibt es definitiv komfortablere Möglichkeiten, die sich trotzdem rentieren.
Ja, und das ist halt auch die Sache, ist ja halt die Frage, wirst du am Ende den Markt schlagen? Also es ist ja tatsächlich so, dass von den Untersuchungen her schon die Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen, also der Markt ist quasi alle Unternehmen, ne, global, wenn man einen Index nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass man den wirklich schlägt. Und dann muss man halt auch abwägen, ist es halt, also lohnt sich dieser Zeitaufwand, um mir die Chance eventuell zu ermöglichen,
Genau, also quasi im Vergleich, entweder man investiert in ein oder ein paar mehrere ETFs, die halt breit gestreut sind und die an sich ja auch nur ein Konglomerat, ein Mix aus verschiedenen Aktien sind, oder du sagst, nee, ich bin diese eine Person, die es besser hinkriegt, und dann letztendlich in ETFs sind ja auch hunderte bis tausende Einzelaktien, die du dann handverlesen auswählen musst. Das heißt, es reicht ja nicht, sich einmal 3 Stunden, du hast für eine Aktie, sag ich mal, grob 3 Stunden gebraucht. Überleg dir mal, wie viel Zeit musst du denn bitte in einen guten Mix aus 100 bis 1000 Aktien stecken? Hm. Und da muss man ja auch dazu sagen, das sagen wir auch regelmäßig, bei Fonds, bei ETFs gibt es ja diesen automatischen Austausch, oder da stehen Leute hinter, die das austauschen. Wenn du die aber handverlesen pickst, dann musst du das ja auch selber entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Aktie zu verkaufen oder neu zu kaufen. Und das hast du natürlich bei Aktienpaketen eben nicht. Und das ist natürlich ein erheblicher Vorteil, was das Zeitliche und die Energie angeht, die du da reinstecken musst.
Mhm. Ja, also es ist ja nicht nur Vorabzeit, die man investiert, sondern laufend. Und also ich habe zum Beispiel einen Freund, ich habe mich mit ihm auch mal unterhalten, der hat jeden Abend 10 vor 10 Wecker drin, damit er einmal in sein Depot reinguckt, um zu schauen, ob da noch irgendwelche Änderungen sind.
Also jeden Abend?
Jeden Abend. Wow. Ja, genau, außer sonntags.
Aber da ist die Börse zu, Leute. Nicht nur die Läden, sondern auch die Börse hat dazu. Das ist auch nochmal ein Faktor.
Ja, deswegen muss man auf jeden Fall auch wissen. Und genau, auch wenn du sagtest jetzt, wo du auch über den Verkaufszeitpunkt gesprochen hast, ich meine, das ist ja, also Wirecard ist ein gutes Beispiel, ja, darüber haben wir auch mal gesprochen gehabt, dass am Ende, klar ist Wirecard am Ende pleite gegangen, also man hat das Geld verloren, wenn man Anleger war. Aber wenn du die Nachrichten gut verfolgt hast, geguckt hast, was macht der Kurs, und dann jetzt irgendwie auf Achse warst, dann hast du ja irgendwann gemerkt, dass die Kurse fallen. Und dann konntest du vielleicht in dem Moment nochmal rechtzeitig rausgehen und hattest dann im Vergleich vielleicht zum Einkaufszeitpunkt trotzdem Gewinne mitgenommen. Also nicht jeder Mensch, der bei Wirecard investiert war, ist am Ende mit deren Taschen rausgegangen, sondern du musst die ganze Zeit einfach am Ball bleiben und vielleicht auch, keine Ahnung, das Handelsblatt lesen oder irgendwelche Börsen-Podcasts oder so.
Ja.
Dann kann man das ja trotzdem gut timen. Ja.
Du hast letztens nochmal von einem Burggraben gesprochen. Was hat es damit auf sich?
Mhm.
Unternehmen haben Burggräben. Also Leute wissen ja vielleicht schon, ich liebe Burgen. Aber ich glaube, damit hat das gar nichts zu tun. Ich bin eher die Historikermaus und du interessierst dich eher für die Zahlen. Also was sind Burggräben von Unternehmen?
Ja, das ist tatsächlich ein Begriff, den hat Warren Buffett ins Leben gerufen. Mhm. Also auf Englisch Economic Moat. Ich hoffe, es wird Moat ausgesprochen.
Ansonsten korrigiert uns gerne.
Ja, ist halt auf Deutsch, genau, der ökonomische Burggraben. Also das ist auch ein Teil der Fundamentalanalyse, zu schauen.
Ja.
Kann man... Oder die Idee dahinter ist, ne, wenn eine Burg früher durch einen Wassergraben geschützt wurde, so wollen wir halt das Unternehmen auch schützen und gucken, gibt es da irgendwas, was die Konkurrenz irgendwie abhält. Und dass das Unternehmen, in das wir investieren wollen oder was analysieren, dann auch nicht so einfach verdrängt werden kann. Und da kann man schauen, ne, ist es vielleicht die Marke? Apple ist wieder ein gutes Beispiel.
Ja.
Menschen kaufen oft Apple-Produkte einfach nur wegen der Marke.
Es hat sich zu einem Statussymbol, zu einem Prestigeobjekt entwickelt. Es hat seinen clean, zeitlosen Touch und ja, so ist es wie ein Accessoire. Ne? Die Leute sagen selbst, das neueste iPhone ist grottenhässlich und wollen es danach trotzdem kaufen. Das ist ja wirklich absurd. Das ist halt die Markenbindung, die sich da entwickelt hat. Ne?
Und da sind halt Leute hinter. Also das kannst du denen auch nicht mehr wegnehmen. Und genau, und ein Vertrauen auf bekannten Marken, also vielleicht gar nicht auch nicht nur aus dem Tech-Bereich, aber irgendwie bei Automarken gibt es ja auch irgendwie gewisse Vorbehalte oder Glaubenssätze.
Ja, das ist eine richtige Religion.
Ja, total. Genau, oder halt auch Patente, also vor allem jetzt auch mit dem Medizintechnikbereich, ne, gibt es ja auch vielleicht auch irgendwelche Dinge, die geschützt werden, wodurch man sowieso das nicht replizieren kann, was diese Firma macht. Oder vor allem auch bei so Software-Themen ganz spannend sind Wechselkosten. Also
Wechselkosten.
Wechselkosten, genau. Weil wenn du zum Beispiel also irgendwie Prozesse in einem Unternehmen hast, die über eine Software laufen.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt mein Betriebssystem wechsle, welche Kosten entstehen dabei? Alleine, weil das ja so ein Aufwand ist, die Mitarbeitenden neu zu schulen, alles auszuwechseln, teilweise ob die Hardware auch mit der neuen Software funktioniert und so weiter. Also, dass man quasi angewiesen ist, wenn man ein komplexes System auf einem Betriebssystem zum Beispiel aufgebaut hat, zu überlegen, ist es das wert, nur weil vielleicht das neue System minimal günstiger ist, diese ganzen Aufriss, sage ich mal, zu machen. Das sind dann Wechselkosten.
Genau, weil du, genau, wie du sagst, wenn du Mitarbeiter schulst, dann geht ja auch Arbeitszeit flöten und genau, es kann ja auch irgendwelche Fehler passieren, also dass sich so eine neue Software auch wirklich eingroovt.
Kennen wir ja selber, wir sind auch ein wachsendes Unternehmen und wir haben auch ständig neue Prozesse, neue interne Produkte, die wir nutzen und ja, das ist ein Aufriss. Klar, lohnt es sich manchmal, also meistens wahrscheinlich auch, aber das muss man als Unternehmen mit berücksichtigen.
Deswegen, also ja. Das kann man auch überlegen, wie die Unternehmen da gerade halt, also zum Beispiel SAP ist halt ein gutes Beispiel, ja. Weil halt viele Leute über SAP nutzen in den Firmen. Das halt zu challengen als neues Unternehmen ist halt ein bisschen schwierig.
Ja, ne? Absolut.
Genau, oder halt auch, gibt es irgendwelche Netzwerkeffekte, also genau, je mehr Nutzer, desto wertvoller kann da ein Produkt auch sein, zum Beispiel bei Zahlungsnetzwerken oder Plattformen. Genau, also zum Beispiel Meta ist einfach, da sind halt viele Menschen als Nutzer und das ist halt schwierig, das nochmal zu...
Genau, wenn du jetzt eine neue Plattform, also neues Instagram, neues TikTok, neues Facebook machen möchtest, dann musst du erstmal Leute dorthin bekommen, ne? Und wenn, ja, zum Beispiel, wir haben das auch im Freundeskreis, dass ein Freund von Meta eben weg wollte aus verschiedenen Gründen und gesagt hat, hey, ich möchte da nicht mehr meine Daten drin haben und dann eine Alternative gesucht hat zu WhatsApp. Und das natürlich, wir alle, der ganze Freundeskreis musste sich eine Alternative zu WhatsApp runterladen, nur um mit diesem einen Freund noch kommunizieren zu können. Und das ist natürlich, glaube ich, ist ein klassisches Beispiel für so einen Netzwerkeffekt, weil im Endeffekt funktioniert das ja nicht, wenn nur eine Person sich einen Messenger runterlädt, mit dem er mit keinem kommunizieren kann, weil niemand sonst diesen Messenger hat, ne?
Mhm.
Ja, das stimmt. So entstehen da Monopole quasi für. Ja.
Also das sind Burggräben.
Das sind Burggräben.
Aus nicht historischer Sicht.
Aber wahrscheinlich auch als Außenstehender wieder schwierig zu beleuchten, oder?
Genau, das ist nicht so einfach. Du kannst ja nicht dann wieder auf so eine Plattform gehen und dir die Zahlen rausspucken lassen, sondern da musst du einfach wirklich einfach recherchieren und gucken.
Den Markt halt kennen, ne? Den Markt für Kommunikation, den Markt für, keine Ahnung, Betriebssysteme, den Markt für Elektronik, den muss man halt kennenlernen.
Lohnt sich dann auf jeden Fall immer, die Konkurrenz einfach mal gut zu beleuchten. Auch im Ausland, ne? Also das Thema auch im, keine Ahnung, dass in Asien vielleicht neue Unternehmen an den Markt gehen.
Der Automarkt zum Beispiel, du hast ja auch angesprochen, super wichtig, ne? Wie ist das? Und auch die staatlichen Reglementierungen, wenn man darüber zum Beispiel überlegt, ne? Das große Thema mit Elektroautos und gibt es Subventionierung für deutsche Hersteller, weil ansonsten die günstiger, keine Ahnung, Asien produzierten Modelle, dürfen die eingeführt werden oder gibt es denn Export-Import-Zölle? Es ist wirklich super komplex. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
Ja, also genau, du sagst auch richtig. Es sind ja meine Risiken. Also wir haben immer Risiken und die müssen wir auch irgendwie bewerten, weil die können wir auch nicht ausmerzen. Also es wird auch nie das Unternehmen geben, wo es kein Risiko gibt, dass irgendwie mal irgendwie sich konkurrenzmäßig oder politisch da was dran ändert. Aber man muss immer abwägen, ist das Risiko es noch wert?
Ja. Ich weiß nicht, ob das nur ich das kenne, aber ich sage immer gern, kein Risiko, kein Champagner. Kennst du das? Ich finde es irgendwie. Also, das ist ja im Endeffekt, ne, wer im Leben keine Risiken eingehen kann und nicht belohnt werden. Deswegen, ja, es gibt Menschen, die sind MillionärInnen geworden durch Einzelaktien und ich finde, das ist auch irgendwo auf eine Art verdient, weil das sind ja Menschen, die haben da wirklich viel Zeit und Arbeit und Mühe reingesteckt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man das so leichtfertig machen sollte und auf eigene Faust losstapfen sollte und sein ganzes Geld eben darauf setzt. Und ich glaube, das ist klar geworden, dass es eine komplexe Angelegenheit ist, die cool ist, die man als Hobby machen kann, die man auch mit festgelegtem Spielgeld machen kann. Das wäre jetzt so das, was ich mir daraus ziehe, wenn man Geld übrig hat. Keine Ahnung, du hast einen überraschenden Bonus bekommen, mit dem du dieses Jahr nicht gerechnet hast. Oder was weiß ich, ein kleines Erbe oder was auch immer. Irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hast, was du nicht brauchst für deine Grundabsicherung und für die Erfüllung deiner Ziele. Warum nicht? Man kann es ja versuchen. Also im Endeffekt, vielleicht entdeckst du das nächste Apple und hast nachher mehr raus. Aber du musst halt auch mit dem Risiko leben können, wenn das Geld weg wäre. Was wäre, wenn? Wirecard, wenn alles weg wäre. Ne? Das muss fair sein. Und deswegen finde ich es okay zu sagen, wir gehen eher auf, ich fand das ganz witzig, wir hatten die Folge Investmentmythen und dann war ein Investmentmythos der Community zu sagen, aber ETFs sind ja langweilig. Und da dachte ich so, ich investiere total gerne langweilig, weil Langeweile ist auch Sicherheit und ich finde nicht, ich brauche nicht den Thrill in meinem Leben zu sagen, vielleicht lebe ich in einer Villa, aber vielleicht lebe ich auch unter einer Brücke in der Rente. Diesen Thrill brauche ich nicht in meinem Leben. Deswegen investiere ich gerne für die Dinge, die mir wichtig sind, wie eine solide Altersvorsorge und meine mittelfristigen Ziele investiere ich gerne langweilig, aber wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, dann kann man ja auch, wenn man da diesen Thrill braucht, kann man ja auch in sowas wie Aktien investieren. Finde ich total in Ordnung, aber es sollte eine solide Basis haben. Oder?
Total. Also dann Ich habe auch gesagt, okay, hole ich mir jetzt diese, also surprise, surprise, ich habe die jetzt gekauft, ohne jetzt Anlagetipps zu geben, so, aber ich war auch so ganz ehrlich, ob ich jetzt essen gehe oder mir irgendwas Dusseliges kaufe, wie hier, ne, haben wir auch im Ausgang hier Toaster oder sowas, keine Ahnung. Also bevor ich irgendwas Dusseliges kaufe, kann ich auch diese Aktie kaufen.
Dachte ich.
Und dann habe ich halt nicht Geld aus meinem monatlichen Sparplan oder so rausgenommen, sondern das war einfach nochmal on top.
Genau.
Ja.
On top Geld. Das ist ja wie, genau, es ist ja Hobby, eine Hobbyausgabe.
Mhm.
Genau so ist es, aber es ist nicht dein Geld, was du für feste Pläne einkalkuliert hast.
Ging vom Konsumkonto runter.
Siehst du, ja, das also ist das, nämlich der Unterschied letztendlich. Ja, also ich würde sagen, Fazit, die Challenge ist irgendwo gescheitert. Wir haben nicht unser eigentliches Ziel verfolgt. Wir haben nicht fiktiv investiert mit einer festen Summe und haben das gegeneinander gespielt, sondern es ist ein bisschen anders rausgekommen. Aber ich bin eigentlich total happy mit dem Endergebnis, oder?
Total. Ich meine, man hat sich ausgetauscht.
Ja.
Also genau, mit Isa, mit Freunden. Wir haben uns ausgetauscht, haben ja jetzt auch einen Leitfaden mitgegeben. Also das sind ja gute Outputs, die wir haben. Auch wenn wir jetzt nicht die 50k zu 500k gemacht haben.
Ja, eben. Ich meine, selbst wenn, hätten wir dadurch ja keine Tipps ableiten können, weil das ist denn ja für diesen Monat stellvertretend. Wir wären ja nie rausgegangen, hätten gesagt, okay Leute, schreibt mit, bitte investiert in das, das und das, weil wie sieht das, also bis diese Folge ausgestrahlt wird, es kann ja schon tagesaktuell alles wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, so haben wir einfach noch schönere Mehrwerte auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer geschaffen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben dran mit den Challenge-Monaten. Das war der Aktien April und jetzt geht's weiter mit dem Moneymaker May. Jetzt wollen wir nicht nur fiktives Geld, sondern wir wollen echtes Geld machen. Und das auf alle erdenklichen Art und Weise legal und ethisch korrekt. Ja, wir haben uns vor der Folge schon ein bisschen witzig drüber ausgetauscht. Man kann natürlich auf ganz viele absurde Art und Weisen Geld machen. Und wir haben ja auch unsere Side-Hustle-Folge zusammen gemacht, die ich sehr liebe. Aber im Mai soll es einfach darum gehen, dass wir diesmal wirklich gegeneinander antreten. Wir starten natürlich bei Null und wir gucken einfach, wie viel Geld können wir im Mai machen. Unsere erste Idee war ja so vor allem Verkäufe, ne?
Mhm. So Kleinanzeigen, Flohmarkt.
Genau, also der Klassiker, einfach erstmal ein bisschen entrümpeln zu Hause, hat auch einen nice Side-Effekt. Ist ja immer noch Frühjahr, Frühjahrsputz, einmal die Bude aufräumen, alte Kleidung, die man nicht mehr gerne trägt, Bücher habe ich schon aussortiert, dass wir das verkaufen. Dann testen wir verschiedene Plattformen, also sei es Kleinanzeigen, Vinted, Momox, Sellpy oder wie die alle heißen, Sellpy und Flohmärkte vor Ort. Wir planen auch einen kleinen Inhouse-Flohmarkt für uns KollegInnen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, gucken mal, welche anderen kreativen Arten und Weisen und auch vielleicht inspirieren wir uns auch nochmal selber durch unsere Side-Hustle-Folge, wer weiß. Und da freue ich mich richtig doll erstmal auf unser Ergebnis, aber auch auf das Community-Ergebnis. Also seid super gern dabei. Wir versuchen uns dahingehend auch zu bessern, euch noch mehr mitzunehmen und auch in Stories mal wieder reinzumelden, euch zu fragen, wie es bei euch läuft, was habt ihr aussortiert, welche Plattformen sind nice, was könnt ihr vielleicht noch empfehlen. Wir wollen euch da auf jeden Fall auch motivieren, den Mai zu nutzen, richtig viel Money zu machen.
Cash.
Spill the cash. Genau, dann können wir mal gucken nachher, was sind auch vielleicht die besten Plattformen, was sind die zeitsparendsten, die einfachsten, die komfortabelsten, die lukrativsten Arten und Weisen, Geld nebenbei zu machen. Denn wir haben ja alle nicht frei hier irgendwie den Mai, sondern müssen das ja noch nebenbei, neben unserem normalen Alltag und Job regeln. Und so geht es ja auch den meisten da draußen, dass wir einfach sagen, was sind gute praktikable Wege und wie viel Geld konnten wir am Ende machen und wer hat mehr generiert.
Das wird also mal ein bisschen mehr Challenge, weil da haben wir richtige Zahlen.
Ist so, wir sehen uns jede Woche, wir können immer einen kleinen Zwischenstand machen und zum Schluss machen wir den großen Recap mit euch und nehmen euch dabei hautnah auch mit.
Ist die Frage, wenn wir einen Flohmarkt machen
und
ich würde was von dir kaufen oder du von mir, verrechnen wir das dann, also wenn wir auf dem Flohmarkt was kaufen sollten, ne, so ist es dann,
machen wir
das von der Bilanz?
Ja, das zählt ganz normal. Machen wir mal direkt Trade, das T-Shirt gegen das T-Shirt.
Stimmt. Ja, auch gut,
Okay Leute, jetzt geht's ins Detail. Das planen wir dann nochmal off-cam, off-mic weiter, aber ich würde sagen, es war mal wieder ein aufschlussreicher Monat, anders als gedacht. Aber hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Das war nice. Schön. Genau, wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut unbedingt mal auf Instagram vorbei bei Manifestation. Da werden wir versuchen, in den Stories ganz viel aktiv zu sein, euch da mitzunehmen, euch Einblicke in unsere Challenge zu geben. Und darüber können wir uns dann gerne austauschen. Also folgt rein und wir hören uns oder sehen uns bei Instagram. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao.